den Gartenbewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem oder sogar automatisch per Knopfdruck.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Weiter geht's mit Inside LKA,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Alles begann an einem späten Montagnachmittag, als die Polizei wegen eines beißenden Geruchs zu einer Wohnung im Stuttgarter Osten gerufen wurde. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, hier passierte etwas Grausames. Die Leiche des 19-jährigen Schülers Yvon Schneider wurde in dieser Wohnung einbetoniert.
Ja, gerade haben wir über die Gerichtsverhandlung gesprochen. Unser Kollege Chris Fleischhauer war ebenfalls dort, genau wie die Eltern von Yvon.
Und ganz emotional geantwortet hat im Gericht dann auch Yvons Vater Pierre.
Mein Sohn hat diese Welt betroffen und wurde erlöscht, mordet von dieser Härte.
Ganz emotionale Worte, wenn man sich überlegt, was dieser Vater vor Gericht erfahren hat und was er durchmachen musste vor allem.
Da wollte ich jetzt sowieso mal drauf kommen. Wir haben ja jetzt sozusagen über die Gefühlslage der Täter gesprochen. Du hast gesagt, die Eltern hatten psychologische Unterstützung, haben sich sozusagen die Prozesstage angetan. Wie hast du sie wahrgenommen im Laufe dieses Prozesses, auch als sie wirklich detailliert erfahren haben, was mit ihrem Sohn passiert ist?
Also die Anfangszeit war natürlich schon schwierig. Das war dann auch für uns schwierig, weil das sind natürlich dann immer solche sensiblen Momente, wo man als Journalist sich denkt, ach, die Eltern jetzt im Interview zu haben, wäre halt schon toll, um einfach auch nochmal die Sicht zu haben. Auf der anderen Seite weiß man halt auch, was denen im Moment auch einfach widerfahren ist, dass man da sich natürlich auch ein bisschen mit Zurückhaltung üben muss. Und wir haben das damals gemacht, dass ich sie immer mal wieder getroffen hatte und man versucht hat, so ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Also das ist gerade in solchen Momenten ist es natürlich dann für die Betroffenen, in dem Fall jetzt die Eltern, ist es natürlich schon wichtig auch zu wissen, okay, die wollen das jetzt nicht sensationell ausschlachten, sondern sie wollen einfach unsere Sichtweise gern erfahren und das auch darstellen. Und das hatte ich damals den Eltern auch vermittelt. Und konnte da auch so ein Stück weit das Vertrauen gewinnen, dass ich auch immer wieder auch Interviews bekommen habe. Zum einen natürlich bei den Gerichtsverfahren. Auch da war es dann so, dass sie zwar immer noch mal ein allgemeines Statement abgegeben haben. Also meistens hat auch Pierre gesprochen, der Vater. Und aber man will ja auch immer noch mal ein bisschen was für sich, ne? Das ist so dann der eigene Anspruch des Journalisten. Ich möchte nicht die Töne senden, die alle senden, sondern ich hätte gern was Eigenes.
Was Exklusives, wie es so schön heißt, ja.
Und ich hatte da dann Glück, dass wir einfach so ein gutes Vertrauensverhältnis hatten, dass er mir auch immer außerhalb und nebendran immer noch mal dann auch Fragen beantwortet hat. Und ich durfte damals auch ein Interview zu Hause führen, was schon sehr emotional war zu dem Zeitpunkt. Also das ist schon, ne, damals ein bisschen, das war dann danach. Und wo man aber auch mal gesehen hat, was auch bei den Eltern eigentlich, also was es bei den Eltern macht. Ne? Also da lagen damals auch die Fotoalben überall noch rum. Und man war halt schon sehr schwer getroffen, was das betrifft, und hat dann aber auch gesehen, wie sie aber auch versuchen, im Prinzip mit dieser Situation umzugehen, mit diesem Thema umzugehen. Also sie haben ja relativ frühzeitig angefangen, auch Tagebuch zu schreiben, beide, um einfach auch nichts zu vergessen, weil das natürlich so eine Situation ist, wo ja so unheimlich viel auf einen einprallt und man ja auch nie weiß, wie die eigene Gefühlslage ist. Also haben sie sehr, sehr viel niedergeschrieben. Es gibt mittlerweile auch ein Buch von den beiden, wo sie über den Mord an ihrem Sohn auch, wo sie darüber geschrieben haben und berichten, wie sie das damals alles empfunden haben. Aber in solchen Situationen ist es natürlich halt, da kann man halt nie wirklich immer reingucken, ne, wie das letztendlich bei den Eltern läuft und hin und her. Ich glaube, das große Problem von beiden war einfach immer, dass nachdem sie auch erfahren haben, was ja dann später auch rauskam, dass das ja, dass quasi eine Lüge war ja dafür verantwortlich, dass ihr Sohn sterben musste, ne? Ja. Weil sie ja nie mit ihm, also die Sessin ja nie mit Ivor Geschlechtsverkehr hat und alles solche Sachen. Also es war ja einfach nur gelogen.
Genau,
also
es war ja so, dass Dennis sie gezwungen hat, die Jungs aufzuschreiben, mit denen sie mal was gehabt hat, und sie kannte Ivor wohl nur flüchtig. Irgendwie habe ich mal gelesen, es wurde gemunkelt, es gab mal einen Kuss, das war es aber auch schon. Also die beiden haben sich nicht wirklich gekannt, und sie hat eben eine Liste geschrieben, und Yvonne war da eben, warum auch immer, drauf. Und das war eben der Hass, den Dennis dann gegen Yvonne hatte.
Ja, und das war einfach auch so das Problem der Eltern, also auch des Vaters. Auch dahingehend, dass er auch immer gesagt hat, er hatte auch nie die Chance, sich wirklich zu verteidigen, ne? Und und er hat sich dann auch selbst so die Vorwürfe gemacht, weil er gesagt hat, ich war auch nicht da.
Ne? Da passt, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, da passt jetzt übrigens auch ein Ton, den Pierre auch gesagt hat. Wir hören mal ganz kurz rein.
Unser Sohn war einsam, machtlos, ohne Hilfe. Er ist gemordet, auch nicht wie ein Tier, aber in eine unglaubliche Fassung. Ich war auch nicht da. Keine Verteidigung. Das ist für uns Eltern das Schwierigste. Jetzt ist die Zeit, dass diese Leute die Rechnung zahlen.
Genau, das ist ja dieses Machtlose gewesen.
Genau,
ne?
Genau. Und er hat auch nie, das muss man ihnen auch groß anrechnen, dass er nie diesen, er hat, also ich glaube schon, dass er einen großen Hass natürlich auch dem Haupttäter, den es für ihn das empfunden hat. Aber er hat es nie nach außen hin groß getragen. Mhm. Ne? Also man hat ihn nie erlebt, dass er ausfallend wird oder extrem schlecht über ihn gesprochen hat und so. Sondern er war dann halt schon immer sehr gefasst. Ne? Und da ging es dann eher so natürlich um, gerade auch um die Frage, wie geht man auch mit dem Strafmaß um?
Gleich geht's weiter mit Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
I left my doubts back at the door. I'm not the same as I was before. The night is young, I'm feeling free. No one's gonna stop what I'm gonna be. Tonight.
taking the crown. Tonight we rise and we'll never come down. This is our fight. We're gonna dance until the morning light. No regrets, we're taking the crown. Tonight we rise and we'll never come down.
Weiter geht's mit Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Drei Jugendliche ermorden einen 19-Jährigen in Rommelshausen im Rems-Murr-Kreis. Der Mord an Yvon Schneider geht später als der Zementmord in die deutsche Kriminalgeschichte ein.
Ja, und unser Kollege Chris Fleischhauer war als einer der ersten Journalisten am Tatort und auch bei der Gerichtsverhandlung. Als die Täter verurteilt wurden, wurde ja auch über die Strafe diskutiert.
Das ging ja damals auch als Jugendstrafrecht, ging das ja ins Urteil, was viele natürlich in dem Moment erstmal enttäuscht hat. Man hat im Nachhinein auch Unterschriften gesammelt, also es sind ja damals 20.000 Unterschriften zusammengekommen, die man gesammelt hat, um voranzutreiben, auch auf Bundesebene, dass das Jugendstrafrecht verschärft wird, in welcher Hinsicht auch immer, ne? Ob man im Prinzip das Strafmaß weiter nach oben setzt, gerade für so eine Schwere der Tat, oder ob man letztendlich auch das Jugendstrafrecht, ne, vom Alter her herabsetzt, das ist ja immer so eine Diskussion. Es hatten damals, es ging damals auch durch die Medien, dass ja zwei der damaligen Justizminister, also Bundesjustizminister, die Unterschriften ja nicht annehmen wollten.
Ja.
Sich auch niemand wirklich dafür geäußert oder dazu geäußert hat und man das ja immer versucht hat, irgendwo ein bisschen vor sich herzuschieben und gesagt hat, ja, wir haben das Jugendstrafrecht und man hat sich damals ja schon extrem damit befasst und wie man das alles macht und hin und her. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schon nochmal notwendig. Also ich glaube, mittlerweile muss man sich schon nochmal mehr Gedanken über das Jugendstrafrecht machen. Das könnte jetzt ein Richter natürlich halt nochmal ein bisschen anders beurteilen. Aber ich finde persönlich, dass, ich sag mal, dass das Erwachsenwerden sich schon sehr verschoben hat als noch vor 20, 30 Jahren, dass ein 12-Jähriger heute ein anderer 12-Jähriger, also ein viel reiferer 12-Jähriger ist oder ein 14-Jähriger oder ein 16-Jähriger, so dass man da grundsätzlich, glaube ich, schon mal ran müsste, um sich darüber Gedanken zu machen, ob das so, wie es jetzt heute ist, noch legitim ist. Ich meine, ein 16-Jähriger darf jetzt bei uns in Baden-Württemberg auch wählen. Und wenn ich jemandem zutraue, so eine verantwortungsvolle Aufgabe, was ich finde, dass das schon ist, also es ist schon Verantwortung, auch wählen zu dürfen, dann finde ich, muss man auch im Jugendstrafrecht in manchen Dingen anders urteilen. Und das war damals natürlich das Ding, dass Dennis E. ja damals die Höchststrafe von 10 Jahren bekommen hat, was natürlich für die Brutalität, die Ausführung des Mordes und der Tat an sich damals natürlich unbegreiflich war. Ne? Also dass man sagt, okay, und da kann ich auch nachfühlen, auch mit den Eltern, die dann irgendwo sagen, naja, der ist in 10 Jahren, hat er sein Leben zurück und unser Sohn ist halt nicht mehr da.
Ja, genau, sowas hat Pierre auch gesagt.
Diese neuen Barbaren haben nach wie vor ihr ganzes Leben und freie Räume in der Zukunft. Unser Sohn ist in der Ewigkeit und gehört nicht mehr zu dieser Welt.
Ja, das sind ganz emotionale Worte, die der Vater da findet. Und ich finde, trotz diesem ganzen Schlimmen, die dieser Mann erfahren musste, ist er ruhig irgendwie.
Ja.
Also er wirkt trotzdem gefasst. Und ich glaube, das ist viel auch Mindsetting. So,
ja, ich glaube, also der Psychologe wird da eine ganz große Rolle gespielt haben, um einfach die Eltern, wie du schon sagtest, Chris, auf den Prozess vorzubereiten, was da auf einen zukommen kann. Weil, wie gesagt, wir sind alle nicht täglich in einem Gerichtssaal und schon gar nicht bei einem solchen Prozess, wo solche grausamen Details an Licht kommen, wo selbst diejenigen, die praktisch mit dem Yvonne nichts zu tun haben, ja, geschockt sind und dann sozusagen sich in die Lage der Eltern zu versetzen. Ich glaube, da haben die wahrscheinlich Stunden, Tage, Wochen dran gesessen, um die Eltern wahrscheinlich darauf vorzubereiten.
Ja, vor allem, es ist ja nicht nur, dass der Sohn auf brutalste Art und Weise ermordet wurde, sondern es wurde ja auch dann respektlos mit der Leiche umgegangen. Also die hat man ja erstmal in diese Lagerhalle gesteckt und sich gedacht, ja gut, jetzt machen wir einmal mal weiter. Die sind in ihr normales Leben wieder zurückgekehrt und haben diese Leiche da liegen lassen. Und ja, dann, weil einer einen Mafia-Film gesehen hat, dann diese Leiche da angefangen zu zerteilen. Das ist schon wirklich grausam.
Ich glaube, die Eltern haben in dem Moment auch einfach nur funktioniert. Ja. Ne? Also man, das ist, wenn man daran jetzt nicht so beteiligt ist und das von außen nicht so mitbekommt, wie das bei solchen Gerichtsprozessen abläuft, ist das natürlich halt schon brutal. Ne? Weil man muss sich ja schon vorstellen, wie ich ja gesagt habe, man wird ja ausgelost, dass man halt während des Prozesses innen auch dabei sein darf. Aber man muss sich natürlich auch im Klaren machen, alle, die es nicht reinschaffen, stehen draußen.
Mhm.
Und gerade bei dem Prozess, der ja bundesweit, selbst die Nachbarländer waren damals ja auch mit Teams vor Ort, hat ja, weil es einfach von der Grausamkeit her nicht zu überbieten war, war das Interesse natürlich halt unheimlich groß. Und da hatte ich schon so das Gefühl und auch den Eindruck, dass Pierre, also der Vater von Yvonne, einfach auch nur funktioniert hat. Ne? Mhm. Also Fabienne, also seine Frau, die hat ja auch immer mal wieder den Saal auch verlassen, ne, während der Verhandlungen. Also das waren dann Momente, die sie einfach dann auch nicht für sich ertragen konnte. Und er war da schon sehr stark, was das betraf, und war dann auch der am meisten auch gesprochen hat, der sich auch am meisten um die Medien gekümmert hat. Ich glaube auch schon immer so ein bisschen auch mit dem Hinblick, dass er, glaube ich, auch wollte, dass es nach außen getragen wird, weil er natürlich relativ schnell dann auch diese Diskussion losgetreten hat, was das Strafmaß betraf, also dieses Jugendstrafrecht 10 Jahre für den Haupttäter. Was für uns Normale natürlich halt völlig unbegreiflich ist.
Ja.
Also es gibt für alles ja dann irgendwelche Erklärungen, auch der Richter, die dann sagen, ja, man muss solchen Leuten dann auch die Chance geben, sich dem Leben auch wieder zu stellen und wieder eingegliedert zu werden und solche Sachen. Aber ich finde, man muss halt schon immer nochmal unterscheiden, über was reden wir da eigentlich. Also ist da jetzt jemand irgendwo, ich sag mal, vielleicht auf welche Art auch immer irgendwo zu Tode gekommen oder sowas, ne? Aber das war halt schon einfach auch ein wirklich geplanter, hinterlistiger Mord.
Gleich geht's weiter mit Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
I wish that I was someone you need now. Wanna know how you'll be happy again. I'm not someone who always speaks out. Now I see our memories through the rain. Night and day, I still wanna dance in your parade. Be you, change your lane. I know you now. You're lost in your own crowd. It's time to figure out. We sit in silence. I wish you'd say it loud. Are you in or are you out? Tell me now, I can't keep hiding. I just wanna be found. Tell me now, I can't keep hiding. I just wanna be.
mit Inside LKA, dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
2007 verfolgten drei Jugendliche einen hinterhältigen Plan. Den Mord an Ivor Schneider. Und unser Kollege Chris Fleischhauer war als erster Journalist am Tatort und auch bei der Gerichtsverhandlung.
Ja, und die damals volljährigen Täter wurden nach Jugendstrafrecht zu 10 Jahren verurteilt. Für viele damals unverständlich. Wieso denn eigentlich, Chris?
Also man hat ja genau das ausgeführt, was man damals geplant hat. Man hat ja die Freundin losgeschickt und zu sagen, hol ihn von seiner Wohnung ab und lock ihn hierher. Also ich weiß nicht, ob Roman damals gedacht hat, macht es Dennis jetzt wirklich oder ist das einfach nur so eine Androhung? Will er ihm vielleicht einfach nur einen Denkzettel verpassen oder sowas? Aber dass der dann wirklich unvermittelt, also man hat ja auch nicht miteinander diskutiert oder gesprochen, sondern das ging ja ruckzuck dann auf dieser Streuobstwiese, dass er dann auch auf ihn mit einer wahnsinnigen Wucht auch eingedroschen hat. Und da sieht man ja schon, ne, wie geplant das Ganze auch war. Ich meine, hinten raus dann eher weniger, da musste er sich ja dann irgendwie Hilfe holen. Aber grundsätzlich ist das ja nicht, was irgendwo aus dem Affekt heraus entstanden ist, sondern es war einfach geplant. Und da ist natürlich die Frage schon legitim, ist da ein Jugendstrafrecht mit einem Höchstmaß von 10 Jahren überhaupt das Strafmaß, ja, was dort angemessen ist.
Ja, Dennis und Roman haben 10 Jahre Jugendstrafe bekommen und Sesson, die ihn quasi rausgelockt hat, wurde zu 9 Jahren verurteilt. Und auch dazu haben sich die Eltern nach der Verhandlung geäußert.
Gibt es einen einzigen Vater, eine einzige Mutter, die mit einer solchen Verurteilung zufrieden wäre? Als Eltern von Ivan im Namen seinen schrecklichen Leiden, die ihm den Tod gebracht haben, können wir das Jugendstrafrecht nicht anerkennen. Mit diesem Jugendstrafrecht verdienen sie also eine zweite Chance, um wieder zu Mördern zu werden.
Ja, absolut. Also man merkt wirklich, die beiden waren alles andere als zufrieden mit diesem Urteil, was natürlich absolut verständlich ist, weil 10 Jahre, jetzt sind wir mal ehrlich, das ist kein Strafmaß für diesen brutalen Mord.
Konntest du nochmal mit den Eltern im Nachgang da nochmal sprechen nach dem Urteil? Also du hast ja gesagt, du hast das Vertrauen ja gewinnen können. Jetzt, was haben sie dir gesagt über das, was wir jetzt gerade gehört haben, hinaus?
Im Prinzip nichts anderes. Ne? Also es war einfach die Unverständnis, also das Unverständnis, dass man da nach Jugendstrafrecht geurteilt hat, obwohl das eigentlich, also alle, die wir den Fall jetzt kennen und wenn man sich da Gedanken drüber macht, würde keiner von uns, okay, wir sind jetzt auch keine Juristen, noch keine Richter, da spielen natürlich halt viele unterschiedliche Faktoren da auch eine Rolle, warum man sich damals auch entschieden hat, das nach Jugendstrafrecht zu urteilen. Aber das wird sich aber, glaube ich, nie legen bei den Eltern. Also sie haben ja auch, ne, wie ich ja schon gesagt habe, auch im Nachhinein darum gekämpft, genau an diesem Jugendstrafrecht dann auch zu feilen und die Bundesjustiz auch darauf zu trimmen, zu sagen, hey, macht euch mal Gedanken darüber, ob das so überhaupt passt, das, was wir hier in der Rechtsprechung haben.
Also das Ganze ist dann noch zum Politikum geworden tatsächlich, aber aus dem Bundesjustizministerium kam im Prinzip nichts.
Ja, auch bis heute nicht. Also ich glaube, man hat sich auch bis heute nicht wieder damit beschäftigt, mit dieser Sachfrage, ob man an dem Jugendstrafrecht groß was ändern sollte oder nicht. Also wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass man sich darüber schon mal Gedanken machen müsste mittlerweile, dadurch, dass die Welt eine andere ist, als das vor vielen Jahren war, als das beschlossen wurde, dass das Jugendstrafrecht so ist, wie es ist. Und aber das muss am Ende die Politik entscheiden.
Ja, völlig unverständlich, meiner Meinung nach, dass da nicht schon mal ein bisschen nachjustiert wurde.
Ich schicke mal eine Anfrage an den Herrn Buschmann.
Ja, damals war es übrigens Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Man kann auf der Homepage von der Initiative von Yvonne tatsächlich diesen Brief auch nochmal nachlesen, was sie da geantwortet hat. Dass sie sich natürlich sehr schockiert gezeigt hat, als sie über diesen Fall gelesen hat, als da berichtet wurde, aber man prüfen müsste natürlich, inwieweit man da nachbessern kann. Es war einfach politisches Blabla, viel Inhalt hatte dieser Brief.
Ich glaube, wenn man so ein Urteil dann natürlich hat als Eltern und dann mitbekommt über die nächsten Tage, weil die Verteidiger haben ja dann Revision eingelegt, Da fragt man sich natürlich schon als Eltern, bin ich jetzt komplett im falschen Film?
Gleich geht's weiter mit Inside LKA,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
I've been through the fire. I've walked through the rain, but I'm standing taller. I've learned from the pain.
Lange an der Kasse.
Hitradio Antenne 1 mit den Hits aus den 10ern.
Den 20ern.
Und natürlich mit den besten Hits von heute.
Hitradio Antenne 1. Besten Hits von heute, die größte Vielfalt.
The whole world just falls into darkness, and every color is fading to gray. I will come pick you up in a heartbeat and drive around like we did in LA. We can talk till your heart's feeling lighter, or if you want, we'll say nothing at all. If you need it, we'll pull an all-nighter, and I promise you won't be alone. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down, you'll be my only, no need to worry. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down, you'll be my only, no need to worry. Baby, are you down, 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 down? Whenever you're calling, till your life finally falls back in line. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely. Even if the sky is falling down, you'll be my only, no need to worry. Baby, are you down, 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 down?
in den Charts.
Hey, it's Teddy Swims and you're about to hear my new song, Mr. Know-It-All.
Hitradio Antenne 1.
Antenne 1.
She liked the love, she liked the hat. I've seen it all, too many times. To run it more, she's dropping back. Fork in the road, it's fate of mine. I can't act like I don't keep dressing for the storm in plain sky.
Bring it high. We gon' dance till the morning light.
weiter geht's mit Inside LKA,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Ja, heute Nacht sprechen wir über einen der grausamsten Morde hier bei uns in Baden-Württemberg, der Zementmord in Rommelshausen im Rems-Murr-Kreis.
Unser Kollege Chris Fleischhauer saß mit im Gerichtssaal, als die drei Angeklagten verurteilt wurden. 10 Jahre Jugendstrafe, das maximal Mögliche. Doch die Angeklagten haben Revision eingelegt.
Aber das ist ja, also das verstehe ich jetzt auch nicht, warum haben die Revision eingelegt? Ich meine, die konnten doch eigentlich, sag ich mal, zufrieden sein mit dem, was sie bekommen haben, oder?
Also es ging dann relativ, also es haben ja alle Revision eingelegt.
Ja, okay. Also von Seiten der Eltern verstehe ich genau. Das, Staatsanwaltschaft auch?
Nee, die Staatsanwaltschaft nicht, weil die waren mit dem Urteil natürlich halt schon zufrieden, weil sie haben das Höchstmaß bekommen. Aber bei den Angeklagten ist man ja in Revision gegangen, bei allen dreien. Bei Denise hat man das dann zurückgezogen, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Aber das war natürlich schon so eine
Revision zurückgezogen.
Befriedung der Eltern. Und bei den anderen, soweit ich mich erinnern kann, war das damals auch die auch feststellen lassen wollten, ob da jetzt irgendwelche Rechtsfehler im Spiel waren und sowas alles. Und das hat damals der Bundesgerichtshof dann nochmal auf den Tisch bekommen und die haben das dann zurückgespielt letztendlich und haben dann gesagt, nee, bei dem Prozess war alles in Ordnung und hat quasi die Revision dann abgewiesen.
Das habe ich ja auch mal tatsächlich gelernt, Revision einzulegen beim Bundesgerichtshof würde in dem Fall nur was bringen, wenn ein Rechtsfehler, also wenn irgendwie, weiß ich nicht, in der Verhandlung.
Eklatante Fehler.
Ja, eklatante, aber es geht also an dem Sachverhalt an sich, da kann nicht mehr gerüttelt werden, sondern es geht da tatsächlich dann nur noch um ja, Rechtsfehler.
Ja, und 2008 war dann die Gerichtsverhandlung und dann 10 Jahre später, wir sind im Jahr 2018, Dennis sitzt mittlerweile in Heimsheim in der JVA und die Haftzeit ist vorbei und die Staatsanwaltschaft fordert nun Sicherungsverwahrung. Das wurde dann in dem Prozess 2018 abgeschmettert und dann sollte Dennis abgeschoben werden. Und das hat der Gerichtssprecher damals nach den 10 Jahren Haft und nach dieser erneuten Gerichtsverhandlung gesagt.
Entscheidend ist, ob eine hochgradige Gefahr schwerster Straftaten vorliegt. Zu diesem Ergebnis kam die Strafkammer nach Gewichtung aller Indizien nicht. Dabei wurden die Expertisen zweier Gutachten bewertet und auch das Verhalten in der Haft in den letzten 10 Jahren, wo nur Gewalt gegen sich selber und gegen Sachen, jedoch nicht Gewalt gegen Dritte vorgefallen sind.
Ja, also ja, sehr juristisch ausgedrückt in dem Fall.
Mhm. Aber grundsätzlich also, kann man sagen, Sicherungsverwahrung nein, weil...
Gute Führung so.
Genau, ja.
Ganz grob erklärt.
Und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde er tatsächlich dann auch abgeschoben in die Türkei.
Ja.
Obwohl er ja nicht mal einen türkischen Pass hatte. Also er besaß ja nur den deutschen Pass. Und die Kollegen in Ankara haben erstmal gesagt, nee, warum sollen wir den denn jetzt aufnehmen? Und dann war das ja auch irgendwie noch ein Hin und Her, bis er dann tatsächlich eines Morgens auf den Flughafen gebracht wurde und in die Türkei abgeschoben wurde. Und auch da habe ich gelernt, 10 Jahre bleiben muss, bis er wieder nach Deutschland kommen darf, rein rechtlich. Also 2028, wenn wir richtig gerechnet haben jetzt,
hast du,
dürfte er dann quasi wieder nach Deutschland kommen. Und das alles trotz eines Menschenlebens auf brutalste Weise auf dem Gewissen zu haben. Das finde ich schon krass.
Also es weiß ja auch niemand, wie es mittlerweile ihm geht, ne?
Ja.
Also was er macht, was auch in ihm vorgeht. Es gab ja damals nur diese Gutachten auch, die ja erstellt wurden nach den 10 Jahren, die ja offensichtlich natürlich nochmal sich auch mit dem Fall beschäftigt haben. Der Gerichtssprecher hat ja gerade gesagt, also dass man eine extreme Schwere der Tat nicht feststellen konnte, ist für uns, wenn man es jetzt hört, unvorstellbar.
Ja.
Weil ich denke mir, was soll man denn noch alles machen, dass eine extreme Schwere der Tat festgestellt wird. Aber so ist nun mal die deutsche Rechtsprechung. Der müssen wir uns halt alle irgendwie beugen. Das kann auch mal sehr ernüchternd sein, so wie das jetzt in dem Fall teilweise auch war, was damals die Verurteilung betraf nach Jugendstrafrecht oder was jetzt auch im Nachhinein das Ganze betrifft. Aber damit muss man lernen, dann irgendwie umzugehen. Ne? Das ist.
Und ich glaube, da musst du auch tatsächlich als Richter umgehen. Du hast ja wirklich den medialen Druck. Du hast den Druck der allgemeinen Öffentlichkeit, dann hast du den Druck der Eltern, die da sitzen und da sozusagen den kühlen Kopf zu bewahren, ich glaube, das ist auch nochmal,
ja.
Also nicht, dass ich jetzt Verständnis für das Urteil ausdrücken möchte, aber ich glaube, das ist auch kein, also das ist in dem Fall kein einfacher Job gewesen, ne?
Nein, man muss natürlich als Richter halt auch alles
ausblenden, ne?
Alles ausblenden, ne? Also also das, was man auch selbst davon hält, ne? Also man darf ja wirklich nur faktenbasiert an diese Sache herangehen, aufgrund von Gutachten oder welchen anderen Sachen. Und da ist das dann natürlich halt schon nicht so einfach. Viel schwieriger, glaube ich, ist es aber auch, so jemanden zu verteidigen.
Ja. Ne?
Also
ja.
sich dafür A zu entschließen, zu sagen, okay, wir übernehmen hier die Verteidigung. Jeder hat ja den Anspruch auf Rechtsbeistand, ne? Weil es gilt, du hattest ja eingangs schon gesagt, es gilt im ersten Moment erstmal die Unschuldsvermutung, bis jemand dann auch wirklich verurteilt wurde. Und da dann auch zu entscheiden, okay, und solche Anwälte muss es auch geben, ne? Die sagen, okay, ich nehme mich dem Fall an. Weil da zerreißt sich natürlich auch mal die Presse von vorn bis hinten, wenn du bereit bist, so einen Fall anzunehmen.
Du bist das Hassobjekt.
Du bist Hassobjekt, ne? Und
heute vielleicht noch ein bisschen mehr als damals aufgrund ja. Social Media und weiß ich was.
Und das stelle ich mir dann nochmal viel schwieriger vor, dann Rechtsmittel und Möglichkeiten zu suchen und zu finden, die deinem Mandanten natürlich ein, ich sag mal, besseres Urteil deinen Mandanten zu einem besseren Urteil zu verhelfen. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, aber es gibt offensichtlich viele Juristen, die das können.
Gleich geht's weiter mit Inside LK,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Grew up with no safe place to land, no purpose of a plan. Just hoping to survive. My reckless heart fits in your hands, ways I never understand. To be forever by your side. Now with your love I got a second chance, and I don't wanna waste it. Don't wanna waste it. You handed me a second chance, and I don't wanna waste it. Could've walked a thousand times, but here we are, and here's the truth. There's nothing that I wouldn't do. Make sure to make it you and I.
Weiter geht's mit Inside LKA,
dem Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast.
Ja, ein schlimmer Mord hat im Jahr 2007 ganz Deutschland erschüttert. Der Zementmord an Yvonne Schneider aus Kernen-Rommelshausen im Remsmoor-Kreis.
Ja, drei junge Menschen lockten den damals 19-jährigen Yvonne in eine Falle und prügelten ihn zu Tode. Seine Leiche wird danach zerteilt und in Blumenkübeln einzementiert und danach im Neckar versenkt.
Gab es eigentlich einen Moment in dem ganzen Prozess, also von Anbeginn, dass du an dieser Tür standest, in diesem Wohnhaus in Stuttgart-Ost, bis jetzt zum Urteil, gab es da einen Moment für dich, wo du gesagt hast, so, ich kann nicht mehr, ich will mir das nicht antun?
Nö, den gab es nicht, weil man funktioniert eigentlich immer. Und ich versuche das auch grundsätzlich auszublenden. Also ich nehme das dann auch nicht mit. Also man darf das wirklich nicht an sich ranlassen, weil dann machst du dich selbst kaputt.
Mhm. Und jetzt hattest du ja gesagt, du warst damals auch bei Pierre und Fabienne, bei den Eltern von Yvonne daheim. Weißt du, was die beiden heute machen? Hast du da irgendwie noch Kontakt gehabt danach?
Ich habe, der Kontakt ist irgendwann abgebrochen. Sie sind, glaube ich, auch wieder zurückgegangen nach Frankreich. Mhm. Das war bei denen damals ja sowieso so ein Hin und Her, ne? Also war ja auch so, dass Yvonne ja begeisterter Handballspieler war und sie auch überlegt haben, okay, ne, also geht er auch wieder zurück nach Frankreich, weil der Vater ist ja immer hin und her gependelt und er konnte damals ja an einem Training nicht teilnehmen, an einem Auswahltraining, weil er eine Verletzung hatte. Und das war auch immer das, was Pierre auch immer wieder gesagt hat, ne, wie wäre es jetzt gekommen, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte. Weil dann hätte man ihn dort sicherlich dann auch angenommen und dann wäre er dann gar nicht hier gewesen zu dem Zeitpunkt. Also wäre dann vieles einfach anders gelaufen. Ne? Das sind so die Dinge, über die man sich dann, glaube ich, sehr stark immer wieder Gedanken macht. Mhm. Ne? Was wäre eigentlich, wenn? Aber ich glaube, beide sind, um einfach auch Abstand zu bekommen, sind ja dann wieder zurückgegangen und versuchen dort jetzt sicherlich irgendwie ihren Frieden zu finden.
Weiß man, was aus Sessen und Roman geworden ist?
Also ich nicht. Ich habe da auch nie wieder nachrecherchiert, auch nie wieder geguckt, was die beiden machen. Müsste man sich mal erkundigen.
Ich fand es wieder sehr erschreckend, mal diese ganze andere Seite davon zu sehen, der Gerichtsprozess und diese Menschen vor sich zu haben, die sowas Schreckliches getan haben. Und vor allem diesen Fall nochmal so Revue passieren zu lassen, weil das ist wirklich...
Ja, vor allem tatsächlich auch aus der Sicht des...
Ganz kranker Fall.
Einer ganz anderen Sichtweise, ja. Nicht des Ermittlers in dem Fall.
Der im Zweifel einen kühlen Kopf behalten muss, weil sich selber verrückt machen. Ich meine, das hatte Volker Zeiss, der damalige Leiter der Sonderkommission, ja gesagt, dass er das nicht an sich ranlassen darf, weil sonst würde er nicht funktionieren. Wie du es gesagt hast, er muss funktionieren.
Ja.
Deswegen war das jetzt nochmal eine ganz tolle andere Sichtweise auf diesen ganz schrecklichen Fall.
Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Chris.
Sehr gern.
Dass du dir die Zeit genommen hast.
Zu dieser Jubiläumsfolge.
Das ist wirklich, 10. Folge, bist so ein Jubiläar. Du darfst uns jetzt gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch. Auf die nächsten 10 Folgen.
Dankeschön. Hoffentlich nicht nur die. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, gerne an inside.lka@antenne1.de per E-Mail schicken.
Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Nico Auer und Patrick Seidel. Diese und weitere Folgen auf antenne1.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Met you down the old street one sunny day. Laughing loud, we chased the time away. From dawn till dusk, our bonds so tight. Even shadows couldn't steal our light. By the river where secrets unfold, we call their names in the heart of gold. Dream the future shining so bright, with every step you felt just right. Hey, you and my best friend, in this life, till the end. Through the highs and lows we stand, with forever. When the stormy clouds would roll in, your voice was my shelter outwind. We faced the night with fearless hearts, together never falling apart. They may say all good things fade, but we've got a friendship that's handmade. In this world where everything bends, you're my rock until the end. Hey you, we're my life till the end, through the highs and lows.
your voice was my shelter, outwing. We faced the night with fearless hearts, together never falling apart. They may say all good things fade, but we've got a friendship that's handmade. In this world where everything bends, you're my rock until the end. Hey, you.
Radio Antenne 1.
We were staring down disaster. That night we almost called it quits. You said that you were changing chapters. I said this can't be where it ends. Not even poetry can fix this. Right now we both need more than words. If we give up, we're gonna miss this. Can we remember who we were? Standing on St. Bridget's Road, where we finally let it go. We held a funeral for Heidi. We buried trouble in the grass. We didn't bother buying roses, 'cause we ain't ever going back. I don't know nothing about tomorrow. I barely know about today. We set a fire to our sorrow and watched the hurt go up in flames.
Grief is such a solid promise. Joy just leaves you in the rain. Sadness waits down in the lobby. Solace stood you up again. I'm thankful for the darkness, everything it let me see. So much beauty in the storm, like how you turn to me. If I'm honest, you're the reason that the light gets in it all. You're the song that breaks the silence. You're the smile at curtain call. I'm scared of who I'd be without you, much more than you know. If I seem strong, it's just a show. Standing on St. Bridget's Road, where we finally let it go. We held a funeral for
Fünf Minuten früher informiert. Hitradio Antenne 1. Die Nachrichten. Baden-Württemberg, Deutschland und die Welt.
Ich bin Ursula Winkler. Die G7-Staats- und Regierungschefs setzen heute mit Beratungen über die stockenden Friedensbemühungen für die Ukraine ihren Gipfel im französischen Evian fort. An den Gesprächen soll auch der ukrainische Präsident Zelensky teilnehmen. Zweites großes Thema werden mögliche Konsequenzen aus der Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen für ein Ende des Irankriegs sein. Cyberangriffe, Propaganda, Spionage. In Berlin will Bundesinnenminister Dobrindt heute ein gemeinsames Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen eröffnen. Es soll helfen, hybride Angriffe wie die aus Russland schneller zu erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Die Gefahr hybrider Angriffe wächst stetig. Immer wieder werden mutmaßliche chinesische Agenten in Deutschland entdeckt. Aber vor allem Russland ist auf dem Gebiet laut Verfassungsschutz besonders aktiv. Ziel solcher Attacken kann es sein, andere Staaten zu destabilisieren, indem die öffentliche Meinung manipuliert wird, etwa vor Wahlen. Auch staatlich gelenkte Cyberangriffe zählen zum Werkzeugkasten hybrider Kriegsführung. Das neue Zentrum in Berlin soll die Abwehr solcher Attacken organisieren. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
Per Mausklick landen Sneaker, Beautyprodukte und Elektronik im Warenkorb. Influencer und soziale Medien haben inzwischen einen erheblichen Einfluss auf das Online-Shopping-Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Das geht aus der Mediensucht-Sonderanalyse der Krankenkasse DAK Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hervor.
Knapp die Hälfte der 10- bis 17-Jährigen wird demnach via Social Media auf Produkte aufmerksam. 40% folgen Kaufempfehlungen von Influencerinnen und Influencern. Deren Einfluss und vom Algorithmus gesteuerte Werbung können aber zur Gefahr werden und einen Kaufrausch auslösen. Laut Studie stöbern inzwischen fast 4 von 10 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren mindestens einmal pro Woche in Online-Shops. Mehr als jeder 10. gibt dann bis zu 1.200 Euro pro Jahr fürs Shopping aus. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
Zur Fußball-WM. Nach Spanien hat auch Uruguay als zweiter Favorit der Gruppe H einen Stotterstart in die WM hingelegt. Der zweimalige Weltmeister musste sich gegen Saudi-Arabien mit einem 1:1 zufrieden geben. Zuvor hatten sich Spanien und der Außenseiter Kap Verde mit 0:0 getrennt. Auch Belgien schaffte